Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Frauen mussten sich im Lauf der Geschichte vieles erkämpfen. Errungenschaften, die heute oft selbstverständlich wirken, obwohl sie es lange nicht waren. So zum Beispiel, dass Frauen Ärztinnen sein können. Ina Bach nimmt uns in ihrem Buch »Goldene Träume – Die Münchner Ärztinnen« mit ins späte 19. Jahrhundert und erzählt von mutigen Frauen, die sich, entgegen aller gesellschaftlichen Widerstände, zu Ärztinnen ausbilden ließen. Ina liest daraus einen Auszug vor und spricht anschließend mit Flavio Stucki unter anderem darüber, warum sie sich entschied, das Buch unter einem Pseudonym zu veröffentlichen.
Hi, ich bin Ina Bach und der Flavio hat es ja schon gesagt, ich nehme euch heute mit auf einen Spaziergang durchs München der Prinzregentenzeit. Meine drei Heldinnen, die haben einiges vor. Goldene Träume ist der Auftakt, wie gesagt. Und wir schauen aber heute nicht allen dreien über die Schulter, sondern nur der Fanny Peintner. Die Fanny, das ist die Tochter eines kleinen Postbeamten aus Niederbayern, wo ich daheim bin. Und sie wird nach München geschickt, damit sie ihrem Bruder den Haushalt führt. Das Dumme ist nur, dass dieser Anton lieber die Schwabinger Kneipen frequentiert als Vorlesungen und die Fanny außerdem viel schlauer ist als der Bruder. Und als der überhaupt nicht mehr zu den Vorlesungen geht, fasst die Fanny einen Entschluss. Schnipp, schnapp, Haare ab, sie verkleidet sich als ihr Bruder und geht selber zum Studieren. Heute ist ihr erster Tag und sie ist wahnsinnig aufgeregt. Hey! Kst! Stopp! Fanny erstarrte und blieb stehen. Galt das ihr? Ich glaube, ich spinne. Peintner, bist du das? Oh Gott. Die Schritte in ihrem Rücken kamen schnell näher. Fanny wollte davonlaufen, im Erdboden versinken, sich in Luft auflösen. Doch da fuhr auch schon eine Pranke auf ihre Schulter nieder und riss sie herum. Mein lieber Scholli, erst dachte ich, ja, ich sehe Gespenster, aber... Der junge Mann nahm wieder etwas Abstand und kniff die Augen zusammen. Du bist es, eindeutig. Gut, dass du dich entschlossen hast, endlich wieder mal vorbeizuschauen, Peintner. Die Herren Professoren stellen allmählich Fragen, einen Haufen unangenehmer Fragen sogar. Fanny schluckte. Du schaust ja aus, als wärst beim Waschen eingelaufen. Nun bekam sie endgültig keine Luft mehr. Fannys Finger flogen zum Hemdkragen, zerrten daran und wanderten weiter zum Krawattenknoten, der sie am Morgen so viel Mühe gekostet hatte. Die Maskerade war noch viel nervenaufreibender, als sie es sich vorgestellt hatte. Wie schaust denn eigentlich aus? Bist ja nur noch Haut und Knochen. Ein fingierter Hustenanfall ersparte Fanny zwar die Antwort, brachte ihr jedoch gleich den nächsten derben Schlag auf den Rücken ein. Und Körperkontakt war genau das, was sie unbedingt vermeiden musste. Ist doch hoffentlich nicht die Schwindsucht. Fanny winkte ab und zerrte noch verzweifelter am Kragen, den sie erst gestern in mühsamer Stundenarbeit enger genäht hatte. Der andere hob die Hand, schippte damit die Augen gegen die Morgensonne ab und musterte sie noch ungenierter. Fanny kam sich vor wie ein Stück aus dem Kuriositätenkabinett. Und im Prinzip war sie das auch. Nur hätte sie nicht gedacht, dass ihr Schwindel gleich am ersten Tag auffliegen würde, noch bevor sie eins der Gebäude der medizinischen Fakultät betreten hatte. Dem feinen Herrn Student schien jedenfalls gerade ein Licht aufzugehen. Er klemmte sein Ränzel unter dem Arm und senkte vertraulich die Stimme. Ah, jetzt kapiere ich's. Ist ja kein Geheimnis, dass unser guter Peintner den nächtlichen Vergnügungen recht zugetan ist, aber... dass man derart über die Stränge schlagen kann. Er schnalzte mit der Zunge. Ich muss dich unbedingt mal begleiten, am besten gleich heute, hast Zeit. Fanny atmete tief durch. Konnte dieser Hans Wurscht nicht einfach weitergehen und sie in Ruhe lassen? Wer bist denn du überhaupt? Fragte sie deshalb extra potzig. Und prompt wurde der Blick des jungen Mannes finster. Hofbräuhaus, Löwenbräukeller, Turmplatz, Oberwiesenfeld? Da muss es doch klingeln bei dir, nein? Sie schüttelte den Kopf. Rupert Dingelreiter oder einfach Rupp, das kannst du doch unmöglich vergessen haben, obwohl. Und jetzt grinste dieser Rupp schon wieder. Bei dem Durst wundert mich eigentlich nix. Er boxte Fanny gegen die Schulter und nahm sie gleich darauf in den Schwitzkasten. Jedenfalls kannst froh sein, dass wir uns hier über den Weg gelaufen sind. Professor Moritz ist nämlich krank. Deshalb bitte drück er schon heute zur Präparierübung. Er wird den verlorenen Sohn sicherlich freudig in die Arme schließen. Den verlorenen Sohn? Fanny wurde ganz flau im Magen. Eine halbe Stunde später drängten im Erdgeschoss der anatomischen Anstalt die Studenten mit Instrumenten und Präparaten in Händen aneinander vorbei. Es ging zu wie in einem Taubenschlag. Fanny sog all die neuen Eindrücke auf wie ein Schwamm, konnte sich nicht satt sehen an den vielen wissbegierigen Studenten, an all den Präparaten in den Regalen, an der Atmosphäre des Wissens, die sie umgab und von der sie so oft geträumt hatte. Doch Dingelreiter zog sie energisch hinter sich her bis zum Waschraum, der zugleich als Garderobe für Präparierschürzen diente. Zum Glück waren Fanny und ihr Bruder Zwillinge. Mit den kurzen Haaren war die Ähnlichkeit frappierend. Trotzdem, sie war einen halben Kopf kleiner und deutlich schmaler gebaut als Anton. Aber wenigstens hatte die Natur, was ihre weiblichen Reize anbelangte, nicht aus den Vollen geschöpft. Als sie die Jacke ausziehen musste, zitterten ihre Hände trotzdem erbärmlich. So schnell sie konnte, band sie sich die Schürze um und schlüpfte in die Armstulpen, nahm das Präparierbesteck aus dem Fach, das mit Peintner beschriftet war, und folgte dem Pulk zurück in den nördlichen Flügel. Dort wurden sie festen Tischen zugeteilt. Die Leichen lagen schon bereit. Fanny erfasste ein Schaudern, als ihr Blick über die unterschiedlichen Körperkonturen unter den angefeuchteten weißen Tüchern glitt. Ein junger Mann, dessen Schild ihn als Präparationsassistenten auswies, kam an ihren Tisch. Gestatten, Gustav von Rittershausen, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten viel Zeit miteinander verbringen. Er schlug das Tuch bis unter das Kinn der Toten zurück. Decken Sie nur ab, was abgedeckt werden muss. Es ist von immenser Wichtigkeit, das Material feucht zu halten, denn Leichen sind heutzutage leider Mangelware geworden. Deshalb behandeln wir sie stets mit größter Sorgfalt. Professor Rückert war unbemerkt an den Tisch getreten, tippte seinen Assistenten auf die Schulter und nahm seinen Platz ein. Dann schlug er das Tuch noch ein Stück weiter zurück. Darf ich vorstellen? Mit dieser Schönheit werden Sie fortan ein sehr enges Verhältnis pflegen. Ein engeres, als Sie es je mit einem Weibsbild unterhalten haben, nicht einmal mit Ihren Müttern. Fanny spürte, wie sie bei den Worten des Professors rot anlief und war froh zu sehen, dass es den meisten anderen ähnlich erging. Zwei, drei Studenten allerdings stießen sich freudig die Ellbogen in die Seiten, woraufhin Professor Rückert die Brauen zusammenkniff und damit jede Schelmerei im Keim erstickte. Es mag ja sein, dass einige von Ihnen über keinerlei Erfahrung verfügen, weder mit dem Antlitz des Todes noch mit dem weiblichen Geschlecht. Und dass Sie das eine oder das andere entweder schockiert, brüskiert oder in Verzückung versetzt. Doch ich versichere Ihnen, Sie werden sich schnell daran gewöhnen, denn in meinen Präparierübungen werden Sie reichlich Gelegenheit haben, sich mit jedem Zoll des Körpers dieser Dame und dieses Herrn dort drüben, Rückert zeigte zum Nebentisch, vertraut zu machen. Und ich rate Ihnen sehr, diese Gelegenheit zu nutzen, sonst wird nie ein verständiger Arzt aus Ihnen. Bei seinen letzten Worten sah Professor Rückert Fanny direkt in die Augen. Studiosus est animal aut nihil aut aliud agens, rezitierte er sodann, atmete tief ein und fuhr fort. Was sieht man heutzutage schon anderes auf den deutschen Universitäten als einen Haufen Tabaksäufer, welche meinen, fressen und saufen und sich des Nachts auf den Straßen herumzuschlagen, sei eine der sieben freien Künste. Nicht bei uns, meine Herrschaften. In der medizinischen Fakultät werden Sie kein Jahr überstehen, wenn Sie sich nicht regelmäßig blicken lassen. Ohne Fanny aus den Augen zu lassen, deckte der Professor nun den Rest des Leichnams ab. Schloss, am Fußende angelangt, die Augen und verharrte für einige Sekunden, wie um Andacht zu halten. Das Phantom Peintner hat endlich ein Gesicht. Ich bin hocherfreut. Alle Augen richteten sich auf sie. Fanny fiel fast in Ohnmacht. Liebend gern hätte sie sich auf der Stelle in den tiefsten Brunnen der Stadt gestürzt. Rückert wechselte indes erneut zum Kopfende und umschloss mit beiden Händen das Haupt der jungen Frau. Wir tasten uns von außen nach innen vor. Sie werden Strukturen freilegen, die sie studieren, sie anfassen und sich die tatsächlichen Lage- und Größeverhältnisse vor Augen führen. Mit etwas Glück werden sie natürliche, von fremder Hand beigebrachte oder krankhafte Abweichungen von der Norm zu Gesicht bekommen. Nicht jeder von ihnen kann an jeder Region arbeiten, aber sie müssen selbstverständlich alle Regionen des männlichen und weiblichen Körpers erlernen und beherrschen. Gegenseitiges Zeigen am Tisch ist deshalb eine unverzichtbare Notwendigkeit, wenn sie am Ende die mündlichen Testate bestehen wollen. Und da Studiosus Peintner mit der Anatomie des Menschen offenbar bestens vertraut sein muss, warum sonst sollte er all meine Vorlesungen schwänzen, wird er uns sicherlich gern seine Expertise demonstrieren. Hätte sie die Schürze mit dem Namen ihres Bruders doch nur nie angezogen. Fanny spürte, wie ihre Wangen immer heißer wurden. Sie schämte sich. Hatte Anton Professor Rückert wirklich kein einziges Mal gehört? Rückert ging zum Nebentisch. Die Studenten folgten ihm und drängten sich um die Leiche. Bei diesem Herrn gibt es eine Abweichung von der Norm. Peintners geschultes Auge wird es gewiss jede Sekunde entdecken, nicht wahr? Rein gar nichts, entdeckte Fannys ungeschultes Auge. Ihr Kopf fühlte sich an, als würde siedend heißes Wasser hindurchschwappen. Doch seit sie mit Anton nach München gekommen war, hatte sie ihre Nase jede freie Minute in seine Bücher gesteckt, obwohl er sie deshalb auslachte. Eine Frau verstehe derlei komplizierte Zusammenhänge doch gar nicht. Da könne Fanny sich noch so sehr anstrengen. Das weibliche Gehirn sei, anatomisch gesehen, dafür einfach zu klein. Von wegen. Die altbekannte Wut stieg aus Fannys Magen auf. Trotz ihres angeblichen Mangels an Gehirnmasse wollte sie es wenigstens versuchen, auch wenn sie vielleicht scheiterte. Sie trat einen Schritt vor. Die Haut des toten Mannes sah aus wie Wachs. Fanny wusste, es kam von der Konservierung und freilich hatte sie alles über anatomische Präparation gelesen, aber eine echte Leiche vor sich liegen zu haben, um all die verborgenen Strukturen bis zum letzten Nerv freizulegen, um ihr alle Geheimnisse auf solch invasive Art und Weise zu entlocken. Damit überschritt man eine Grenze. Nur war es nicht genau das, was sie sich immer gewünscht hatte, den menschlichen Körper zu erforschen, ihn in- und auswendig zu kennen, um kranken Menschen helfen zu können? Na, wird's bald, Peintner, das sieht doch jedes Kind. Sie zog die Unterlippe zwischen die Schneidezähne und konzentrierte sich. Am Handrücken blätterte die Haut ab. War es das? Wohl eher nicht. Fanny meinte sich zu erinnern, dass dies an Stellen, wo die Epidermis von Natur aus dünn war, nach dem Tode häufig vorkam. Gerade bei alten Leuten. Also glitt ihr Blick weiter, über jeden Zoll des Leichnams. Bald nahm sie die Finger zu Hilfe, tastete. Auf Höhe des dritten Rippenbogens rechts entdeckte sie eine Geschwulst. Sie sah auf. Meinen Sie diesen Tumor hier, Herr Professor? Nach Lage und Größe wäre vielleicht ein Lipom wahrscheinlich. Rückert trat neben Fanny und tastete nun ebenfalls. Auch wahrscheinlich und vielleicht sollten Sie sich in der Medizin nicht verlassen. Aber die gutartige Fettgeschwulst ist eine häufige Auffälligkeit, wohl wahr. Nur die histologische Untersuchung kann allerdings Gewissheit bringen. Ich wollte aber auf eine andere Abweichung der Norm hinaus, in einer Region, die ich in meinen Vorlesungen noch nicht behandelt habe. Die Sexualorgane. Himmel. Fanny blieb aus nichts erspart, aber sie wusste, zu diesem Themengebiet las Rückert immer erst im Sommersemester. Und natürlich, der Professor wollte das Phantom Peintner vorführen, den größten aller Schwänzer demütigen, ihn in seine Schranken weisen. Vollkommen zu Recht, wie sie fand. Fanny selbst hätte niemals eine Vorlesung versäumt, wenn es ihr nur gestattet gewesen wäre, sie zu besuchen. Doch auch wenn sie vor wenigen Wochen um ein Haar fälschlicherweise wegen gewerbsmäßiger Unzucht verhaftet worden wäre, verfügte sie doch über keinerlei Erfahrung mit dem männlichen Geschlecht. Sie machte zwei Schritte nach links, schluckte ihre Angst, ihre Scham und was ihr sonst gerade die Kehle zuschnüren wollte, herunter und griff dem Toten zwischen die Beine. Sie hob an, inspizierte, drückte, schob beiseite und tatsächlich, in einem von Antons Büchern hatte sie es schon gesehen. Sie war sich absolut sicher. Halleluja! Und wieder einmal dankte sie dem Herrn im Himmel für ihr fotografisches Gedächtnis. Dann gab sie sich einen Ruck und sah Professor Rückert fest an. Wir haben es hier mit einer radikalen Zirkumzision zu tun. Die Vorhaut wurde entfernt und die Eichel dabei vollständig freigelegt, wie auch die feine Naht auf Höhe der Furche zwischen Eichel und Penisschaft. Fachbegriffe, Peintner, Fachbegriffe. Wir sind doch hier nicht beim Bader. Sie atmete tief ein und schloss kurz die Augen, ehe sie von vorne begann. Bei unbeschnittenen Männern wird die Glanzpenis vom Präputium bedenkt. Im vorliegenden Fall jedoch ist sie durch eine radikale Zirkumzision freigelegt, was die kaum sichtbare Naht in Höhe des Sulkus. Ja, es reicht, wir haben genug gehört. Rückert fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, legte dann sein Präparierbesteck mit etwas zu viel Schwung auf dem Sektionstisch ab, löste das Band der ledernen Hülle und entnahm das Skalpell. Nun denn, meine Herren, lassen Sie uns zur Tat schreiten und prägen Sie sich eine Sache hier und heute ein. Wirklich nie wird das Skalpell zum Zeigen benutzt, sondern nur zum Schneiden, respektive dazu, Strukturen freizuschaben. Sie halten es außerdem weder wie eine Waffe noch wie ein Besteck, sondern wie Ihre Schreibfeder. Der Griff ruht zwischen Daumen und Zeigefinger. Fanny atmete vorsichtig auf. Rückert demonstrierte seinen Studenten in aller Ausführlichkeit sämtliche verbotenen Varianten und schien sie darüber vergessen zu haben. Gerade fuhr er mit dem kleinen Finger langsam über das Brustbein der Leiche. Bevor wir jedoch mit der Präparation beginnen können, müssen wir Hautschnitte setzen. Denn um die Strukturen darzustellen, muss vorher natürlich die Haut entfernt werden. Wir hier in München halten uns dabei an ein vorgegebenes Schnittmuster, aber im Prinzip kommt es vor allem darauf an, dass Sie nicht zu tief schneiden, sonst werden Nerven, Venen oder andere Strukturen verletzt, die Sie ja eigentlich intakt halten und sichtbar machen wollen. Auf einmal umspielte ein selbstgefälliges Lächeln den Mund des Mediziners. Studiosus Peintner wird uns gewiss den Hautschnitt am Thorax vorführen wollen, nicht wahr? Fanny fiel fast in Ohnmacht. Schon wieder. Das hier war die erste Präparierstunde. Natürlich zögerte sie, als Rückert ihr sein Skalpell darbot, und ganz offensichtlich erwartete er, dass sie sein Angebot demütig ausschlug. Doch dann kamen ihr die vielen Stunden ihres Lebens in den Sinn, die sie mit harter und oft recht tumber Arbeit vertan hat. Und sie griff zu. Fanny tastete nach Schlüsselbleien, Clavicula, dem Sternum und machte einen medianen Schnitt. Beginnen Incistura sternalis. Zügig setzte sie die Klinge an, zog sie schnurgerade bis zum Prozessus xiphoideus, dem Schwertfortsatz des Brustbeins, um schließlich am Rippenbogen entlang den Schnitt kreisförmig an der lateralen Bauchwand ablaufen zu lassen. Als sie am Schlüsselbein erneut das Messer ansetzte, nahm sie Professor Rückert und die im Kreis um sie stehenden Studenten schon gar nicht mehr wahr. Sie hätte die ganze Welt umarmen können vor Glück. So, und wer jetzt wissen will, wie es weitergeht, muss selber weiterlesen. Dankeschön.
Oh, jetzt habe ich den Stift mitgenommen. Den brauche ich eigentlich gar nicht. Vielen Dank, Ina Bach,
gerne.
Für das Vorlesen. Fragen an Ina gerne auch in den Chat. Da fragt schon jemand. Wollen wir gerade mit dem anfangen? Ich habe gerade was gelernt beim Zuhören. Was? Über Medizin.
Ja, da lernt man viel.
Das sollte ich vielleicht... Das Ganze lesen. Die erste Frage nehmen wir doch gerade mal aus dem Chat. Weshalb hat Frau Bach ein Pseudonym als Name?
Wir haben ja vorher schon gehört, ich war früher in der Krimi-Ecke unterwegs und da war ich unter meinem normalen Namen, also Regina Ramstetter, und bei dem anderen Roman Ina Resch. Und wenn man jetzt das Genre wechselt, also besonders von Krimi zu historischem Roman, da ist dann oft... dem Verlag lieber, wenn man ein Pseudonym nimmt. Genau. Und so war es bei mir auch. Und, ja.
Weil es auch besser zu den Themen passt, die besprochen werden. Okay. Das Buch, das du geschrieben hast, oder Goldene Träume, da geht es ja um drei junge Frauen, die Ärztinnen werden wollen, ist sehr historisch, beginnt um 1898. Woher weißt du über diese Zeit Bescheid? Bist du selbst Historikerin?
Nein, ich bin BWLerin tatsächlich, komme also aus einer ganz anderen Ecke. Aber die Recherche, das ist schon sowas, was mir total Spaß macht. Und es ist auch schön, weil wenn man in den Archiven rumkramt und sich in die Zeit reinarbeitet und ja die alten Schriften liest, da hat man so viele Aha-Momente, weil man immer wieder was liest, was man nicht gedacht hätte. Oder irgendwas Skurriles passiert da wieder, das steht dann in der Zeitung. Und deshalb ist auch die Recherche so ein Top-Ideen-Booster, weil man muss sich gar nicht mehr früh überlegen, weil eigentlich ist schon alles passiert irgendwann in der Vergangenheit. Man muss nur noch zusammenfügen.
Was ist denn der Anteil von Recherche und der Anteil vom wirklichen Schreiben?
Ich habe jetzt auch bei den Krimis schon immer ziemlich früh recherchiert, aber das ist hier jetzt natürlich schon mal um einiges intensiver. Man recherchiert vorher eigentlich schon, so ein halbes Jahr war ich in den Archiven in München unterwegs und habe mir Zeug zusammengetragen, was ich vielleicht brauchen könnte. Aber wenn man dann eine Szene schreibt und dann ist man beispielsweise in der Maximilianstraße und dann lässt man seine Protagonistin da entlanglaufen, dann muss man irgendwie wissen, klappern jetzt die Schuhe auf dem Pflaster oder ist es bloß ein Makadambelag und dann sucht man wieder und sucht. Und man kann den ganzen Tag verbringen mit Suchen für was dann mit 4 Wörtern im Buch landet.
Genau. Das ist krass. Ja. Auch das Medizinische hast du einfach recherchiert.
Da habe ich schon natürlich eine Beraterin gehabt, die Clarissa Bill. Mein Neffe war zum Glück mit einer Medizinerin liiert und ist immer noch mit ihr liiert. Sie ist inzwischen Doktorin. Damals, als ich angefangen habe, war es nun Medizinstudentin an der LMU, also Top-Vorbild für meine Protagonistinnen.
Also wenn man alle 3 Teile dieser Saga liest, wäre man dann bereit fürs Medizinstudium?
Nein.
Nicht gerade?
Man kann sich aber was vorstellen. Also bei mir war es so, ich habe schon immer Respekt gehabt vor Medizinern, aber nachdem ich mit der Clarissa, die hat ja meine Szenen alle immer quer gelesen und hat mir dann gesagt, ja, so geht das nicht und das kann ja nicht sein. Und dann habe ich ihr die Quelle mitgeschickt, damit sie ja sieht, dass es damals wirklich auch noch ein bisschen rustikaler zuging. Und man lernt aber schon viel auch, dass am Anfang gleich diese Präparierkurse stattfinden, wo man bekommt eine Leiche zu 6 und da arbeitet man monatelang dran. Ich habe mir gar nicht gedacht, dass die monatelang halten kann, aber man arbeitet monatelang dran, auch heute noch, war früher auch so. Und ja, also es sind immer wieder spannende Sachen, die man da lernt. Also unbedingt lesen. Ist nicht nur das Frauenbuch.
Ich habe es auch beim Zuhören auch spannend gefunden. Genau. Ja, wie gesagt, ich lese nicht viel. Und so ein dickes Buch, das ist crazy. Da wäre ich wahrscheinlich 2 Jahre dran.
Das Schreiben hat also lange gedauert.
3 Teile umfasst diese Saga. Wusstest du immer schon, wo das Ganze enden wird? Oder entwickelt sich das während dem Schreiben?
Also ich bin schon eine akribische Plotterin. Also ich habe schon einen Plan, immer. Ich mache mir vorher die Arbeit, da hat man oft schon 150 oder mehr Seiten geschrieben, damit man genau weiß, wann, wo, was stattfinden wird, welche Szene, was da passieren muss, dass dann 300 Seiten später wieder was anderes passieren kann. Aber es ist gar nicht so, dass ich so ein strukturierter Mensch ist. Es ist einfach die Angst, dass man nach 1200 Seiten am Ende in eine Sackgasse gerät, weil wenn man keinen Plan hat, dann ist es ja immer so, nicht ganz sicher, dass man auch hinten irgendwo rauskommt, wo es dann passt.
Ja, danke vielmal, Ina Bach, für den Einblick in große Träume.
Gerne, dankeschön.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.